Wer ist Katja Meinecke-Meurer? Seit 2017 ist sie Geschäftsführerin und Verlegerin des Kinder- und Jugendbuchverlags Tesloff und verantwortet in dieser Funktion sowohl strategisch als auch inhaltlich die nachhaltige Ausrichtung des Verlags. Zudem treibt sie den Ausbau des multimedialen Verlagsportfolios voran und setzt sich intensiv für Leseförderung und Demokratiebildung von Kindern ein. Als gelernte Buchhändlerin und studierte Buchwissenschaftlerin machte sie Station im Gütersloh Verlagshaus, in der Direct Group Bertelsmann und als Mitglied der Geschäftsleitung des Wissens Media Verlags. Im Podcastgespräch sprechen wir natürlich unter anderem über Demokratiebildung für Kinder, Leseförderung bei Kindern und die wunderbare Marke Was ist was? Lassen Sie sich überraschen und lauschen Sie gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Tag und herzlich willkommen im Podcast Soziologische Perspektiven. Liebe Frau Meinecke-Meurer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
Frau Meinecke-Meurer, wenn Sie so reflektieren an Ihre Kindheit und Jugend, was waren denn für Sie so die ersten Literaturerfahrungen? Was hat Ihnen besonders viel Freude gemacht beim Lesen?
Oha, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Bücher eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben und immer ganz viele Bücher überall waren. Und wenn ich so meinen ersten Babybildern selber, wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich, dass ich ganz früh Bücher hatte. Die, an die ich mich erinnere und die ich gerne hatte, war so sicherlich die Klassiker dieser Zeit, also woran ich gern zurückdenke und die sehe ich mir heute auch noch gerne an. Das sind die ganzen Ali Mitgut-Wimmelbücher. Mhm. Nicht nur, weil da so viel los ist, sondern weil da auch einfach so viel Leben drin war, dass ich wiedererkennen konnte. Also so wirklich diese typische Zeit. Und wenn ich da heute drauf gucke, dann amüsiere ich mich immer, dass da auch in irgendeiner Ecke irgend so eine Frechheit irgendwie verpackt war. Dann hat irgendwo jemanden noch gezwickt oder ein Hund hat irgendwas gestibitzt oder geklaut. Also das war so wirklich aus dem vollen Leben gegriffen und die habe ich wahnsinnig gerne gemocht. Und dann geht man natürlich so, je älter man wird, umso andere Bücher liest man. Der Esel Benjamin, da bin ich total die Generation, wer dieses Buch kennt, also das Fotobuch mit dem kleinen Mädchen. Bis heute wird mir nachgesagt, dass ich damals genauso wie dieses Mädchen ausgesehen hätte. Kann ich natürlich nur anhand von Fotos verifizieren. Und dann später hatte ich natürlich sowas wie eine Pippi Langstrumpf. Das war genau mein Mädchenbild, das ich mochte. So ein bisschen frecher und anders und stark und irgendwie so gar nicht angepasst. Also das waren so Sachen, die ich wahnsinnig gerne gelesen habe. Und ich bin in der Tat, und das ist nicht erfunden, sondern es stimmt, ein totales Was-ist-was-Kind. Ich habe ganz, ganz viele Was-ist-was gelesen.
Ja, wunderbar. Dann passt es ja, dass Sie jetzt so als Verlagsleiterin da auch schon gleich dann jetzt mitwirken. Frau Meinecke-Meurer, wenn Sie so an Ihre Jugend auch weiter nochmal reflektieren, weil wir ja heute so ein bisschen über Demokratiebildung auch sprechen wollen. Wie war es denn für Sie so als Jugendliche bezüglich Demokratie, Gerechtigkeit, Mitbestimmung, Chancengleichheit? Haben Sie sich damals schon damit auseinandergesetzt oder ist es was eher so eher im fortgeschrittenen Alter bei Ihnen dann eingesetzt hat?
Ich finde es immer ganz schwer, das so zurückzuerinnern, inwieweit man als Kind damit beschäftigt war. Ich glaube, wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern, wie all so mit 12, 13, so die Altersgruppe, für die wir ja auch Bücher machen, würde ich sagen, nein. Das war nicht, also diesen Horizont hatten wir wann war ich denn 12? Ich bin 1969 geboren. Also das war so Ende der 70er, Anfang der Ja, irgendwie sowas um den Dreh 80er. Da war das, also ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich als Kind aktiv damit beschäftigt habe. Als 14-Jährige sehr wohl, da bin ich ein Jahr in den USA gewesen und natürlich diese ganzen Fragen, denen man dann sozusagen ja ausgesetzt in Anführungsstrichen ist, also die einem begegnen. Damals war die Pershing-Debatte mit der Stationierung von Pershing in Deutschland. Solche Sachen waren da und da bin ich dann als deutsche Schülerin natürlich oft gefragt worden. Da waren so die ersten Auseinandersetzungen damit, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat. In anderen Ländern ist es eine andere Art und Weise. Man diskutiert das mal politisch. Das kannte ich von zu Hause so nicht. Das waren so die ersten Phasen und die waren aber jetzt in meiner Wahrnehmung rückwirkend nicht so klassisch demokratisch, sondern es war so auf Gleichheit und Unterschiedlichkeit und dieses ganze Thema. Ich hatte eine ziemlich emanzipatorische Phase dann auch zwischendurch. Also eher so in diese Richtung ging das so. Sicherlich immer so vereinzelt und nicht immer ganz zielgerichtet, aber grundsätzlich immer mit der Idee für Freiheit. Ich bin auch sehr freiheitlich aufgewachsen als Kind. Und Gleichheit für die Geschlechter und natürlich dann, wenn man in den USA war, eben eine Gesellschaft, die ja ganz anders damals war als unsere damalige Gesellschaft. Also da ist das so ein bisschen bei mir aufgekommen.
Also ich habe Sie so richtig verstanden, dass es also in Ihrer Schulzeit noch nicht so präsent war, zumindest nicht am Anfang der Schulzeit oder so und in der Mitte von der Schulzeit. Und nun ist es so, bei Ihnen in Ihrem Verlag ist es ja so, dass Sie sich schon sehr stark für Demokratiebildung einsetzen. So nehme ich
Ja.
Ihren Verlag wahr. Was ist für Sie oder was verstehen Sie denn unter Demokratiebildung? Beziehungsweise was denken Sie auch, wo sind denn die Herausforderungen, dass wir das noch mehr in die Schulen bekommen?
Ja, also wir setzen uns in der Tat ja sehr für Demokratiebildung ein, aber nicht nur in der Schule. Natürlich ist es ein Thema der Schule und es ist wichtig, das in der Schule auch vorkommen zu lassen. Und in meiner Wahrnehmung geschieht das doch auch auf vielfältige Art und Weise. Ich glaube eher, dass wir als Gesellschaft im Moment eine besondere Herausforderung haben, mit unserer Demokratie in Gänze umzugehen. Und das betrifft dann natürlich auch Kinder. Und wir sind schon seit vielen, vielen Jahren, natürlich ist unser Bild von Kindern und unsere Vision von Kindern, dass sie freiheitlich und selbstbestimmt aufwachsen können. Und wir wünschen uns starke Kinder, die Lust auf die Zukunft haben. Und wenn man dann so die letzten 1, 2, 3 Jahre mit politischer Bewegung in Deutschland zurückschaut, dann kommt man natürlich schnell zu dem Punkt, sich zu überlegen, müssen wir den Kindern nicht mehr in die Hand geben? Müssen wir sie mehr mitnehmen? Müssen wir ihnen mehr erklären? Können sie damit automatisch umgehen mit dem Standard? Weil ich glaube, das, was sich verändert hat, ist in der Gesellschaft, dass wir verstehen müssen, dass es die Demokratie nicht umsonst gibt. Das war sicherlich das Gefühl, dass ich so in meiner Schulzeit auch dann als ältere Schülerin oder in Richtung Abitur irgendwo dieses Gefühl für uns immer war, ja, das ist ja klar. Also natürlich wussten wir, es gibt dann auch Ostdeutschland und alles Mögliche und damit hat man sich auch beschäftigt, aber dass sozusagen unsere eigene Demokratie ja irgendwo in Gefahr kommen könnte oder sich verändert, das war ja irgendwie so ein bisschen Gott gegeben. So habe ich es jedenfalls damals empfunden und das hat sich verändert. Und an dem Punkt, als wir das festgestellt haben, haben wir gesagt, wir wollen da tiefer einsteigen und den Kindern mehr mitgeben, nicht nur für die Schule, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Und das war so ein bisschen der Anstups. Wir haben es aber, wie gesagt, schon immer in unserem Markenkern gehabt, dass es uns wichtig ist, dass Kinder einen freiheitlichen Gedanken erleben und erfahren und mit ihrem Wissen sozusagen auch das mit in die Zukunft nehmen können. Und wir engagieren uns ja unter anderem auch für die Leseförderung sehr, sehr stark. Also da ist es uns extrem wichtig, dass Kinder wieder besser lesen können und lesen können. Und das war sehr nahtlos, passte das aneinander. Denn Kinder, die nicht lesen können, stellen keine Fragen, die können keinen kritischen Diskurs führen, die fühlen sich nicht mitgenommen und dann sind diese Kinder mit einem anderen Empfinden von Demokratie unterwegs, als es uns lieb sein kann. Also insofern war es relativ nahtlos zu dem, was wir schon seit vielen Jahren tun, aber es hat sich zugespitzt und da haben wir gesagt, wir wollen konkreter werden, wir wollen mehr machen, wir wollen anders damit umgehen.
Und Sie sehen das auch als Verantwortung Ihres Verlages, dass Sie da für die Demokratie, für die Gesellschaft schon bei den kleineren Menschen, so will ich es mal nennen, auch mit ansetzen und sich einbringen.
Ja, es ist absolut gehört das in den Markenkern, insbesondere unserer Marke Was ist was, die ja die meisten kennen, also viel stärker kennen als andere Dinge, die wir tun. Und das ist ja auch legitim, es ist eine sehr, sehr starke Marke. Und es war schon immer im Markenkern und jetzt haben wir es nochmal sehr stark vor 1, 2 Jahren sozusagen wieder neu aufgeladen, für heute bearbeitet, uns vor Augen geführt und viel daraus gemacht. Und ja, für uns ist es ganz klar, dass das nicht erst mit der Schule oder mit irgendeinem Alter, mit irgendeiner Altersstufe anfängt, sondern ganz früh im Alltag, denn Demokratie begegnet jedem Kind vom kleinsten Sandkastenabenteuer an bis hin eben zu dann dem Zeitpunkt, wo Kinder vielleicht das erste Mal ein Kreuzchen auf den Wahlzettel setzen dürfen. Denn das ist ja das Schöne, was uns oft nicht bewusst ist. Demokratie ist in allem, ist im Alltag, ist überall, ist in der Familie und deswegen ist es für mich auch kein reines Schulthema.
Sie sagten gerade, Demokratie steckt in allem drin. Gibt es bei Ihnen im Verlag jetzt gerade irgendein Thema, wo Sie sagen, das müssen wir unbedingt nochmal aufgreifen, aufarbeiten in einem Buch für die jüngeren Menschen?
So konkret ist es immer schwierig zu sagen, weil wir, natürlich haben wir unser Buch über Demokratie und da geht es ganz konkret um Demokratie. Aber wir versuchen eigentlich gewisse Grundthemen, die so für uns Basiskompetenzen oder Basisrelevanzen sind, in jedem Band unterzubringen, weil es uns gar nicht so darum geht, didaktisch mit dem Finger zu zeigen, so, du solltest jetzt mal ein Buch über Demokratie lesen, das ist wichtig für dich. Also das ist nicht unser, so gehen wir mit Kindern nicht um, das ist nicht unsere Haltung, sondern wir bekommen das in fast jedem Thema unter. Also wenn wir ein Buch machen, also bei Europa ist es jetzt sehr naheliegend, wir haben einen Europaband gerade neu gemacht, dann ist natürlich das Thema Demokratie kommt am Rande vor. Wenn wir aber für die ganz kleinen Bilderbücher machen mit Was ist was, wo es um ich bekomme ein Geschwisterchen-Themen gibt, dann haben wir das Thema auch ganz plötzlich, wo wir es sehr gut schon in Bildern darstellen können. Und da müssen wir nie irgendwo einen Satz einbauen wie, jetzt mach das mal so oder so, dann bist du besonders demokratisch, sondern wir zeigen ganz natürlich halt in Illustration oder es kommt im Text vor, wie wir gemeinsam gut arbeiten, weil das ist ja das Empfinden, nicht arbeiten, leben, arbeiten auch, aber leben natürlich, also wie der Alltag in der Familie gut gestaltet werden kann, wie man mit Freunden gut umgeht. Das ist ja ein Wertesystem, das dahinter steckt, was wir auch den ganz Kleinen nicht nur gerne vermitteln, sondern auch unseren Auftrag sehen, es ihnen zu vermitteln und das auf eine moderne und gute Art, auch mit einem gleichberechtigten Familienbild zum Beispiel. Also, dass wir da auch nochmal sehr stark darauf achten und da kann man in ganz kleinen Nuancen unglaublich viel bewirken.
Ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass Sie themenübergreifend und auch verbindend arbeiten, dass es egal ist, welches Thema Sie vielleicht so gerade bearbeiten oder in einem Buch vorstellen, dass die Demokratie immer mitschwingen kann, weil ja in Demokratie auch viele ja Unterthemen immer wichtig sind, das Miteinander, das Verantwortlichsein, die Freiheit und sowas sind ja viele Dinge, die mit rein spielen. Wenn Sie jetzt die Chance hätten, irgendein Buch aus Ihrem Verlag einem Bildungsminister oder einer Bildungsministerin an die Hand zu geben, sagen wir mal, Sie hätten jetzt die Chance, eine Politikerin oder einen Politiker zu treffen und Sie wissen oder wissen von ihr oder ihm, dass er dafür brennt. Welches würden Sie ganz gerne einem Minister oder einer Ministerin geben?
Ach, das ist echt super schwer, weil ich alle unsere Bücher so sehr mag und schätze und jedes Buch für irgendetwas ganz Spezifisches und irgendetwas ganz Spezielles. Ich meine, wenn es um die Demokratie geht, ist natürlich der Band Demokratie ganz naheliegend, aber eigentlich mag ich immer so ganz gerne Umwege, um Politikern so ein klein bisschen einen Impuls zu geben. Und da gäbe es zum einen natürlich verschiedene Bände, wo es sich dann auch, wenn es um Deutschland geht oder Europa oder ähnliche Themen, natürlich viel Demokratie und auch sehr viel anderes drin ist in unserem Erstlesebereich. Wir haben ja das Thema, also wenn ich Politiker, ich sage jetzt mal, zum Fassen bekomme, in Anführungszeichen, dann muss ich immer über Lesefähigkeit sprechen, weil ich glaube, dass wir da ein ganz großes Thema in der Gesellschaft noch bekommen, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dass Menschen ausreichend lesen können. Dann würde ich vielleicht sogar ein Band aus unserer Erstlesereihe nehmen, um eben das so ein bisschen zu zeigen. Oder auch, was ich sehr gerne mache, wenn ich auf Politiker treffe, wir haben eine sehr, sehr schöne Reihe Naturwissenschaft und Wissenschaft Easy. Und da arbeiten wir auch mit tollen Menschen zusammen, die in die Schule hineinarbeiten, wie zum Beispiel die Hackerschool. Wir haben zwei ganz tolle Bände von der Hackerschool, wo es um Programmieren geht, um Coden geht für Kinder, was ja auch ein großer und wichtiger Prozess ist, was man so selber bewirken kann und wie selbstwirksam man werden kann. Oder eben zur KI. Und das sind so Themen, da würde ich mir, je nachdem, wer es ist, würde ich mir eins, glaube ich, so aus dieser Range raussuchen.
Wunderbar. Ja, die Hackerschool, die ist mir auch schon sehr positiv immer wieder.
Ja, die sind super. Wir haben am Samstag so eine schöne Veranstaltung wieder mit der Hackerschool gehabt. Das ist so schön zu sehen und das ist auch ein sehr demokratischer Prozess, wenn Kinder entdecken, ich selber habe das gemacht, also diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die wir heute ja auch oft vermissen durch Beschallung von vielen Ecken und Kanten, und das meine ich gar nicht kritisch, das ist einfach unsere Welt, dass wir weniger anfassen, weniger riechen, weniger erfahren mit unseren Sinnen, so toll zu sehen, wenn Kinder plötzlich ganz selbstbewusst am Ende sagen, boah, das habe ich hingekriegt. Cool, ich gehe nach Hause, das zeige ich meiner Mama, meinem Papa. Und also die so stolz sind auf die Erfahrung, etwas selber geschaffen zu haben. Und das ist, also da ist bei uns immer, das ist Motivation, Batterie aufladen oder Motivationsakku aufladen für Monate im Voraus dann immer, wenn wir sowas sehen.
Das kenne ich auch. Diese Kinderaugen, wenn sie dann so strahlen und sie werden ganz groß und du spürst, das ganze Körperchen bebt und sie sind einfach nur stolz. Der ganze kleine Mensch oder große Mensch ist einfach nur stolz auf das, was er jetzt getan hat und will erzählen und sprudelt aus sich raus und verstolpert sich im Satz, weil es einfach gar nicht weiß, wo anfangen soll und wo aufhören, dieses Menschlein. Ist total begeisternswert.
Ja, und dann denke ich immer wieder, eigentlich doch so einfach.
Ja, stimmt. Das ist korrekt. Dennoch, wenn ich so an Demokratie in Büchern, gerade in Kinder- oder Jugendbüchern denke, vielleicht mehr in Kinderbüchern, dann höre ich manchmal so Stimmen, die sagen, ah, politisches oder Demokratie, das ist für Kinder noch viel zu früh. Kinder, die wollen doch eher spielen, die wollen doch eher, ja, sich auch aneinander reiben oder sowas. Das ist noch zu früh. Hören Sie sowas auch, solche Stimmen, oder ist es eher, dass diese Stimmen bei Ihnen leiser sind?
Nee, also wir direkt, jetzt werden wir natürlich sehr stark mit unserer Marke reflektiert und ich glaube, dass wir mit der Marke schon sehr stark für diese Themen stehen. Grundsätzlich glaube ich, wir erklären den Kindern ja auch die Relativitätstheorie, also mal um was ganz anderes rauszugreifen. Also es ist unser Markenkern, sehr komplexe Themen Kindern optimal zu erklären. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren und wir haben dabei gelernt, dass es eigentlich kein Thema gibt, das man Kindern nicht erklären kann. Also das mal so als erstes. Also wir suchen so lange, bis wir einen Autoren haben, der sagt, natürlich kann ich das Vierjährigen erklären, gar kein Problem. So, und dann geht die Reise bei uns los. Das ist das eine. Und das geht von der Besiedelung des Marses bis hin zu komplexesten mathematischen Formeln ist uns das bisher gelungen. So. Und das Thema Demokratie oder solche Themen, die vielleicht irgendwo nicht hart immer messbar sind, sondern auch viel mit Erfahrungswerten, mit Gesellschaft, mit Kultur zu tun haben, die empfinden Kinder von klein auf an. Also von der ersten Frage an empfinden Kinder die. Und es geht natürlich immer darum, dass wir den richtigen Weg finden. Hat es Relevanz für Kinder? Also muss es dazu ein Buch geben? Es muss nicht zu allem auf der Welt ein Buch geben. Und nicht alles kann man im Buch oder in anderen Produkten. Wir machen ja mehr als nur das Buch. Also auch wir haben sehr starken Audio-Content zum Beispiel auch in andere Themen. Es muss nicht alles geben. Hat es Relevanz für Kinder? Können wir Kindern da bei etwas Entsprechendes mitgeben, wo dieses Produkt sich eignet. Und dann ist es die Frage, wie brechen wir es auf die Altersgruppe runter und machen es so natürlich, wie es irgendwie geht. Aber Kindern etwas nicht zu erklären oder es ist zu früh für Kinder, halte ich für einen großen Quark. Und gerade momentan, wenn man so ein bisschen im Umfeld sich auch mal umtut, wir haben auch Verlagskooperationen in der Ukraine. Also Kinder in sehr jungem Alter erleben auch einen Krieg und die können dem gar nicht entgehen. Und auch das muss man Kindern erklären können. Von daher bin ich der Überzeugung, man muss es gut machen, man muss es offen machen, man muss es didaktisch für die Altersgruppe vernünftig machen. Und dann kann man jedem Kind alles erklären. Und ich finde, wir müssen es auch. Unser Kinderbild ist, dass wir auf Augenhöhe Kinder nicht, wir betreiben keinen Adultismus. Kinder sind ja nicht blöd. Sondern Kinder sind anders. Das sind kleine Erwachsene. Das sind kleine Menschen. Und auf Augenhöhe kann man ihnen alles erklären. Da sind wir seit Jahrzehnten eigentlich schon fest davon überzeugt.
Wunderbar. Also das sehe ich genauso wie Sie, weil es einfach auch zum Beispiel auch der Tod, der gehört ja auch mit dazu im Leben. Und ich erinnere mich noch, dass Astrid Lindgren ja so wunderbar die Brüder Löwenherz aufgedeckt hat damals, als bei ihr auch der Tod in der Familie zugeschlagen hatte. Und heute noch arbeite ich zum Beispiel mit meinen Patenkindern, wenn ein Tod in der Familie aufkommt, mit diesem Buch. Weil ich denke, es ist so wunderbar erklärt. Und deswegen, ja, ich sehe es wie Sie. Kinder sind einfach nur noch etwas jünger an Jahren. Aber man kann alles mit ihnen besprechen. Und Einstein sagte doch, weil Sie vorher die Relativitätstheorie angesprochen haben, sagte Einstein nicht irgendwann mal, wenn du etwas nicht einfach erklären kannst, dann lass es doch gleich, weil dann hast du es vielleicht selber nicht richtig verstanden?
Gibt viele gute Sprüche. Er sagt ja auch immer, Neugier ist wichtiger als Wissen.
Ja, genau.
Das bringt einen weiter. Den mag ich auch mal sehr gerne. Aber es ist ein gutes Beispiel mit dem Tod, Trauer und Sterben. Auch wir haben ein Buch dazu gemacht und ich habe mich lange schon auch in der Zeit vor Teslov mit dieser Thematik im Sachbuch beschäftigt. Und das größere Problem sind nie die Kinder. Es ist nicht das Problem, den Kindern den Tod zu erklären. Das Problem sind die Eltern. Weil wenn wir diese Bücher machen, dann müssen wir die Hürde der Eltern überbrücken und nicht die der Kinder. Die stellen unfassbar gute Fragen und verstehen. Ja. Aber die Hürde dazwischen, die wir immer wieder überwinden müssen, sind die Eltern, die sich selber in ihrer Trauer, in ihrer Schwierigkeit, dem zu begegnen oder auch in Klischees verfangen haben, einfach an der Stelle.
Ja, also ich habe manchmal auch die Erfahrung gemacht, dass auch Pädagogen sich manchmal schwer tun mit dem einen oder anderen Thema.
Ja, und so ein bisschen setzt sich dann ja doch auch schnell durch, was ich dann bei der Thematik oft schon erlebt habe. Wie gesagt, ich habe auch viel in Kinderhospizen gearbeitet, dass dann diese Bilder von, dass jetzt jemand auf der Wolke oder dieses oder das hergezogen wird, wo man sagt, das erklärt die Fragen von Kindern nicht. Ich habe das mal erlebt, dass es gemacht wurde mit der Wolke und dann kam das die Frage vom Kind, aber warum legen wir sie dann in die Erde? Und da dachte ich, ganz schlaue Frage eigentlich, die so Kinder stellen.
Ja, wunderbar. Ja, klar und macht auch absolut Sinn. Frau Meinecke-Meurer, wenn Sie Themen haben bei sich im Verlag, kommen Sie dann auf die Autorinnen zu oder kommen die Autorinnen mit irgendwelchen Ideen auf Sie zu? Wie darf ich das verstehen?
Es gibt beides. Also wir sind ein Verlag, der alle Bücher selber macht. Jedes Buch entsteht bei uns. Wir entwickeln es von der ersten Idee an bis zum fertigen Produkt. Da sind wir ein bisschen spezifisch. Es gibt Verlage, die auch sehr viel natürlich Lizenzen einkaufen oder in der Belletristik funktioniert es sowieso ein bisschen anders. Das heißt, wir entwickeln Bücher. Wir gehen in uns, wir bekommen ganz viele Impulse von außen, von wo auch immer wir unterwegs sind. Und wenn wir eben irgendwann sagen, das ist das Thema, das wir tun wollen, überlegen wir uns schon sehr wohl, welche Autorin, welcher Autor könnte dazu passen? Welcher passt zu der Kindergruppe, die wir vor Augen haben, zu der Zielgruppe, an die wir glauben, die wir erreichen wollen? Und dann gehen wir entweder aktiv auf die Suche. Ganz oft haben wir natürlich über 60 Jahre einen großen Fundus und Pool. Aber natürlich gibt es auch viele Autorinnen und Autoren, die uns schreiben und sagen, Mensch, also das wäre doch ein Buch, was noch zu euch passen würde. Und wenn ihr jemals zu dem Thema, dann denkt doch an mich oder darf ich euch mal was schicken? Also es ist immer so ein bisschen beides. Mhm. Aber wir wählen sehr genau aus, dass wir wirklich die Menschen finden, die Kinder wirklich verstehen. Das ist wahnsinnig schwierig, die für Kinder schreiben können, aber gleichzeitig auch das entsprechende Fachwissen haben. Und das ist die höchste Kunst, die es nur so geben kann. Für ein Kind zu schreiben ist viel, viel anspruchsvoller als für Erwachsene zu schreiben. Wer das wirklich kann, in knappen Worten, muss das Thema so viel stärker durchdrungen haben, als man es für Erwachsene muss, weil ich einfach nicht mit Füllwörtern arbeiten darf und kann, sondern wirklich die Essenz rausarbeiten muss. Und da gibt es aber viele Menschen, die das wundervoll können. Und wenn wir die treffen, dann sind wir immer super glücklich. Aber die Menschen meistens auch, weil sie es bei uns umsetzen können. Und die Krönung ist, wenn diejenigen in der Wissenschaft noch selber eine Erfahrung mitbringen können. Also Unterwasserarchäologe, die selber Taucher sind und diesen Erfahrungshorizont einfließen lassen können, wie sich das anfühlt. Oder bei anderen Themen, wo es eben auch um dieses, wie ist das da draußen zu sein? Oder da oben oder da unten oder wo auch immer.
Spannend. Gibt es irgendwelche Wünsche Ihrerseits, wo Sie so sagen, das würde ich mir eigentlich für die Autoren oder Autorinnen der Zukunft, die für Kinder schreiben, das würde ich mir von denen wünschen? Gibt es da irgendwas, was Sie so ein bisschen noch verwirklicht sehen wollen?
Also wir merken bei den AutorInnen, dass die ja auch mit ihrer Zeit gehen und das ist toll. Also wir wünschen uns immer die AutorInnen, die das gleiche Kinderbild wie wir haben, die in der Lage sind, Kindern ein sehr schönes, gutes, positives Zukunftsbild zu vermitteln, die sehr auf Augenhöhe mit Kindern agieren können. Und das unterscheidet sich so ein bisschen zwischen so von Thema zu Generation, muss man sagen. Also das merken wir und das ist schön zu sehen, während wir früher dann oft so sehr professorale Typen hatten. Und ich habe überhaupt nichts gegen Professoren, das sind auch tolle Menschen. Aber in meiner Zeit waren Professoren von oben herab und haben gesagt, ich weiß und das geht so und so ist das und das musst du jetzt so verstehen. Die Kinder wirklich so an die Hand nehmen können, die sie begeistern können, die sie auf Ideen bringen, die sie neugierig machen. Also wenn das gelingt, ist das immer das, wo ich mir erhoffe, dass wir für jede Generation von Kindern genau diese Autorinnen dann immer finden und dass die auch Lust drauf haben, es an Kinder weiterzugeben. Und es ist ja nicht nur das Schreiben des Buches, wir machen ja auch viele Veranstaltungen mit diesen AutorInnen. Und da sieht man das, wie sehr die auch zu Vorbildern dann werden für Kinder und Jugendliche oder wie sehr dann doch auch die Kinder, die vielleicht gar nicht so sehr zum Buch greifen, sondern keinen Kontakt dazu haben oder zu anderen Medien dann plötzlich doch sagen, ich muss da jetzt mal reingucken und kannst du mir das zeigen? Oder also da passieren einfach wunderbare Dinge. Und diesen Connect immer zu schaffen durch das Medium Buch oder durch unsere Audio Geschichten oder anderes, das ist eigentlich das, wo ich mir immer wünsche, dass wir die richtigen Menschen finden.
Sie haben mir vorher im Vorgespräch erzählt, dass Sie gerade in Ihren Räumlichkeiten Besuch haben, chinesische Verlagskollegen würde ich jetzt oder Kolleginnen würde ich jetzt mal so nennen. Gibt es da irgendwas aus Ihrem Gefühl raus, wo Sie sagen, das können wir als Vorbild für uns vielleicht im deutschsprachigen Raum auch mit aufnehmen oder andenken? Gibt es da etwas, wo da Anstöße, Ideen, Impulse kommen?
Ja, also grundsätzlich ist so dieser Austausch, wenn wir es schaffen, so über in die Länder hinein, wo wir auch die, sozusagen, was ist, was als Lizenz im Markt ist, lernen wir natürlich an vielen, vielen kleinen Stellen. Und wir haben diese Woche unseren chinesischen Verlagspartner im Haus und das ist wirklich spannend. Deren Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Wissen zu sehen und zu verstehen. Und da finde ich zum Beispiel toll, dass eben doch auch in der Gesellschaft dem Thema Bildung von Kindern mehr Raum eingeräumt wird. Also die ein großes Verständnis dafür haben, dass starke Kinder eben auch für unsere Gesellschaft eine starke Zukunft bedeuten. Das vermisse ich in Deutschland manchmal. Zwar sagen uns die chinesischen Kolleginnen auch, oh wow, ihr habt eine so lange Wissenstradition. Und dann muss ich mir da schmunzeln und denke, okay, nicht alles ist immer so, wie man sich das Bild von sich selber malt. Aber so diese Relevanz und das Verständnis, wie wichtig Kinder für die Zukunft einer gesamten Gesellschaft sind, das ist uns so in diesen Tagen sehr stark aufgefallen und hat uns Freude gemacht. Ich bin auch sehr, sehr gerne in den skandinavischen Ländern unterwegs. Ich finde, dass die Skandinavier gerade, was das Thema Kinder angeht, Kinder sehr viel früher, als wir das tun, einbeziehen, auch in demokratische Prozesse, die sehr viel stärker noch als wir. Es gibt hier sehr viele Angebote, die auch oft gar nicht immer so groß bekannt sind. Da gibt es schon viel, aber es ist mit einer größeren Selbstverständlichkeit in den skandinavischen Ländern, dass Kinder mitbestimmen, wenn es um sie selber geht. Also hier muss man ja schon mal diskutieren, wenn es um den Spielplatz geht, wie die Kinder denn den Spielplatz finden. Haben wir auch letzte Woche eine tolle Diskussion mit einem Jugendgemeinderat erlebt, wo es um eine Diskussion ging, ja, der zweite Schaukel ist ja langweilig, wo die da erzählt haben, dass sie ordentlich auf den Putz gehauen haben und gesagt, ja, aber worum geht's? Ob ihr jetzt den Schaukel toll findet oder wir? Also das sind dann so ganz spannende Prozesse, die ich in den skandinavischen Ländern empfinde ich ein bisschen nicht fortschrittlich, aber weiter im Einbeziehen von Kindern in diese Prozesse. Und so nimmt man so ein bisschen aus jedem Land so ein bisschen was mit. Und wenn ich so in die romanischen Länder schaue, dann finde ich da spannend, wie künstlerisch die zum Beispiel Wissensthemen verpacken. Da sind wir viel sachlicher. Für uns ist ja ein ordentliches Sachbuch etwas, wo was ordentlich erklärt wird. Und da ist dann auch ist ein Foto, wo man genau erkennt, was denn beschrieben ist. Und in diesen Ländern ist es viel spielerischer manchmal und viel, da ist es gar nicht, da kann die Krake auch mal 7 Arme haben oder 9. Das ist nicht so wild. Also das wäre bei uns ja ein Riesendrama, wenn sie keine 8 hat. Aber das, was dahinter vermittelt wird, ist sozusagen dann da. Und so ist es sehr schön, so durch alle Länder zu sehen, wo es so die kleinen und die großen Unterschiede gibt. Und wir versuchen immer alles so ein bisschen mitzunehmen. Aber nicht nur wir lieben es sehr, wenn unsere AutorInnen reisen und die unterschiedlichen Kulturen kennenlernen, weil die sind diejenigen, die ja für uns es am besten umsetzen können für die Kinder.
Haben Sie vorwiegend dann AutorInnen aus dem deutschsprachigen Raum oder ist es so, dass Sie auch AutorInnen aus dem internationalen Raum haben?
Wir haben zu, ich würde sagen, 95% deutschsprachige AutorInnen. Allerdings dadurch, dass wir sehr stark ja mit der Wissenschaft und mit Wissenschaftsjournalisten arbeiten, sind ganz viele Menschen darunter, die wirklich weit umherreisen. Also wenn wir mit unseren Unterwasserarchäologen Bücher machen, die auch Terra X-Moderatoren sind, also dann telefoniert man morgen mit ihnen, da sind sie in Grönland und in 2 Wochen dann sind sie auf Bali. Also die reisen durch die Welt, weil sie ihre Forschungstätigkeit auf der ganzen Welt ausüben. Oder unsere Autorin, die den Regenwald geschrieben hat, die erreicht man nur an bestimmten Tagen, weil sie eben gerade in Südamerika ist oder ähnliches. Also insofern sind es schon eher deutschsprachig. Die bringen auch oft dann mal irgendwo Kollegen mit oder KollegInnen, die dann eben, die sie kennengelernt haben, die nicht deutschsprachig sind, aber in der Regel ist es einfacher für uns miteinander sozusagen im deutschen Sprachraum auch die Nuancen in der Sprache für Kinder zu vermitteln. Aber eigentlich sind sie immer rund um die Welt unterwegs. Es ist sehr lustig, wenn man so ein bisschen im Kalender in Zeitzonen arbeitet, weil man weiß, ach, der Florian, der ist gerade in Grönland. Stimmt, da muss ich dann denken, das. Und der nächste ist gerade hier. Und das ist dann immer schön zu sehen.
Ist aber auch für Sie sehr spannend, oder?
Ja, absolut. Und wenn man dann ganz viel Glück hat, also ich meine, so tief, also so hoch muss man sagen, wenn man mit Astronauten arbeitet, was wir ja auch dürfen, dann erreicht man sie natürlich auch manchmal außerhalb der Erde. Aber den Zeitslot, den wollen wir gar nicht klauen an der Stelle. Aber das gibt's ja auch, dass man solche Themen dann eben hat. Und das ist ultra spannend. Also deswegen ist immer, wie ich sage immer, wir haben den schönsten Job der Welt. Wir dürfen nicht nur was Tolles für Kinder tun, sondern profitieren selber auch jeden Tag.
Ja, ich glaube auch, Sie lernen bestimmt jeden Tag. So hört sich's für mich an.
Ja, absolut.
Wunderbar. Frau Meinecke-Meurer, wir kommen so langsam auf die Zielgeraden. Ich ende eigentlich den Podcast immer sehr gern mit einem Art Kaleidoskop, bevor ich da näher drauf eingehe. Aber noch eine Frage an Sie. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie wahnsinnig gern beantwortet hätten? Habe ich irgendwas versäumt, Ihnen in Frage zu stellen? Wollen Sie irgendwas noch unbedingt ergänzen? Muss ich sagen, Frau Lutschewitz, das haben Sie vergessen.
Ganz schwierige Frage. Nein, vergessen auf keinen Fall. Vielleicht eher so der Impuls, der uns immer so ganz wichtig ist für Kinder. Der demokratische Impuls, der ist uns natürlich immer wichtig. Die Leseförderung ist uns ganz wichtig. Aber das, was vorne für uns steht und was schön wäre, wenn ich es jetzt nochmal an dieser Stelle schön ist, dass ich nochmal herausstellen kann, ist, wie sehr wir an die Kraft von Neugier glauben. Das klingt so einfach. Aber es ist überhaupt nicht einfach. Wir haben ja jeden Tag mit Kindern zu tun und unsere Gesellschaft trainiert den Kindern ein bisschen die Neugier ab und wir uns selber auch. Und die Neugier ist so der Antrieb von allem, von Wissen, von Selbstbestimmung, von Veränderung und von Zukunft. Und wir sagen ganz häufig, dass eine Gesellschaft ohne Neugier eigentlich eine Gesellschaft ohne Zukunft ist. Und das ist so ein bisschen vielleicht noch eher ein Impuls und gar nicht das Fehlen, sondern ein Impuls, den ich gerne noch mitnehme.
Wunderbar, vielen Dank. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich an meine Patentochter denken muss. Sie ist 6 Jahre alt und sie sagt immer, wenn ich zu ihr sage, du bist aber neugierig, dann sagt sie, ich bin gar nicht neugierig, ich will nur alles wissen.
Richtig so.
Frau Meinecke-Meurer, jetzt würde ich ganz gern dieses kleine Kaleidoskop mit Ihnen durchführen. Das ist etwas, was ich gerne zum Ende des Podcasts mache. Das heißt, ich fange einen Satz an und Sie vervollständigen ihn bitte gern. Kurz und knapp, was Ihnen einfach da intuitiv jetzt schnell durch Herz und Hirn wandert. Und wenn Sie damit einverstanden sind, dann würde ich einfach mit dem ersten Satz anfangen.
Ja, gern.
Für die nächste Generation von Leserinnen wünsche ich mir,
dass sie in Horizonten Möglichkeiten sehen können und immer neugierig bleiben.
In einer Welt, in der vieles komplexer wird,
brauchen wir vor allem dem Kontexte, starke Werte und Zukunftskompetenzen.
Demokratiebildung
beginnt mit Zuhören, vielen Fragen und dem Mitmachen und fängt nicht erst mit dem ersten Kreuz auf dem Wahlzettel an. Sondern eigentlich mit der ersten Frage.
Wunderbar. Ich danke Ihnen von Herzen, liebe Frau Meinecke-Meurer. Vielen Dank auch für Ihre Zeit.
Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen lieben Dank und bis bald.
Ja, sehr gern.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?